Wer kennt das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst? Perfekt, ich teste das mal. Hanna, ich sehe was, was du nicht siehst, das ist schwarz und rund. Nein. Wer macht mit? Matteo? Bitte? Meiner? Der Bauch von der Frau. Okay, hat jemand eine Lösung, was er sein könnte? Sam? Jesus ist am Ende, ja, das wird die Lösung sein. Aber aktuell, ja, sag ruhig. Mein Pulli. Nein, das ist schon nicht richtig. Aber warum hat er einen runden Bauch? Die ist schwanger. Ja, man könnte auch vermuten, vielleicht hat er das Buffet abgeräumt. Gibt auch Gründe. Aber in diesem Fall hast du recht, diese Frau ist schwanger. Und darum geht es heute, das Thema, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sagt Gott. Ein spannendes Thema, mich hat es angesprochen. Ich hoffe, es kann dich genauso catchen. Jemand, der dabei ist, der nicht an Gott glaubt, der auch zu Hause vielleicht online dabei ist, der nicht an Gott glaubt, dieser Titel wird dir vielleicht nicht sagen, weil es um Gott geht, aber auch für die, die an Gott glauben, ist das herausfordernd, nämlich die Geschichte heute. Und der Henry sagte zu mir heute Morgen, das ist ein spannender Text. Ich sage, ja, es ist spannend. Wir hatten den als Hausaufgabe in der Predigerschulung, nämlich das ganze Buch Mose zu lesen. Und nicht nur einmal, sondern viermal. Und irgendwann ist es einfach too much. Und je mehr man liest und je mehr, unter welchen Kriterien das man liest, unter welchen Blickwinkel man liest, man entdeckt Dinge, die einen immer mehr herausfordern. Und man kann heute nicht mehr einfach drüber lesen. Und der Text hat mich sehr gefordert. Und ich glaube als Christ, wenn ich die Bibel lese, dass das, was da drin steht, stimmt. Auch wenn das sehr herausfordernd ist. Aber ich glaube es, dass das Gottes Wort ist und dass es dich und mich ins Grübeln bringen soll. Es fordert dich heraus. Es ist keine klassische Sonntagsschulgeschichte und auch keine Geschichte für zwischendurch, denn die wirft Fragen auf, durchaus. Es ist die Geschichte aus dem Ersten Testament, aus Genesis, also erste Buch Mose, Kapitel 38. Wir lesen ein ganzes Kapitel. Und ich wage die Behauptung, dass nichts heute stärker angegriffen wird als genau der Anfang der Bibel, nämlich die Basis. Und wir lesen im ersten Buch Mose mehrere Themen. Und es ist ganz einfach zu merken, es geht um die Schöpfung, es geht um das, was Sünde bedeutet, wo Sünde herkommt. Wir lesen die weltweite Flut, wir haben die Geschichte, dass die Menschen einen Turm bauen, die haben sich verstreut und dann lesen wir ein Riesendrama um eine Familie. Und dann haben wir 5 Themen, die im ersten Buch Mose hauptsächlich behandelt werden. Und nichts, was da steht, ist heute so umstritten mehr als zuvor. Das ist meine Meinung. Denn wir haben die Evolutionstheorie, die die Schöpfung angreift oder untergraben möchte oder es schon auch gemacht hat. Die Menschen dürfen nicht mehr wissen, was Sünde ist. Es wird anders erklärt. Eine weltweite Flut gab es auf gar keinen Fall. Die Ehe, das Fundament einer jeden Gesellschaft, ist komplett verwaschen, komplett. Und aktuell wollen die Jusos auch, glaube ich, die Ehe für generell abschaffen, das Modell Ehe. Vor einigen Jahren Ehe für alle, heute Ehe für null erklären. Und das sind Themen, die heute komplett das Fundament unseres christlichen Glaubens einfach angreifen und untergraben. Und im Laufe der Predigt werden wir auf die eine oder andere Geschichte des Alten Testaments zurückkommen. Solltest du irgendwann den Faden verlieren, ist nicht schlimm, lies einfach 1. Mose oder du hebst die Hand und ich versuche einfach mal kurz was aufzugreifen. Aber es ist wichtig, denn wir müssen ein paar mehr Dinge ansprechen, um das Ganze einordnen zu können. Es geht heute um ein komplettes Kapitel, ja, und damit wir diesen Text einfach irgendwo versteht, habe ich versucht, einfach 3 Blickwinkel in dem Text rauszuzeigen. Der erste Blickwinkel, das ist deine Perspektive. Das ist das, was du heute hörst, das, was du heute siehst und lernst, das, was du heute einfach, was durch deine Gedanken kommt. Das ist deine Sicht, das ist die Sicht des Zuhörers. Das ist auch meine Sicht gewesen. Und wir haben vielleicht Fragen. Das heißt, du hörst irgendwas, du hast einfach Fragen. Und das ist völlig in Ordnung, denn Gott lässt sich fragen und herausfordern. Die zweite Perspektive, es ist die Perspektive von Juda, das ist der Mann, um den es heute geht, nicht ausschließlich, aber das ist die Hauptfigur. Juda ist der Mann, um den sich das ganze Kapitel dreht. Und wir gucken einfach, wo er herkommt und sehen seine Sicht. Und das Dritte, das ist das Entscheidende, ist Gottes Perspektive. Das ist die Perspektive, unter der Gott das, was wir heute lesen, dir und mir hinterlassen hat. Und Gott lässt Mose, ist der Autor, diesen Text schreiben. Wir wissen, dass es Mose war. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, die kann ich gerne nachreichen. Die Fragen sind, warum hat er das aufschreiben müssen, für wen und ist das überhaupt relevant für dich und mich heute? Interessiert uns das überhaupt noch? Wir sehen eine Karte, das ist ein Gebiet, wo die Geschichte handelt. Adulam, das ist eine Stadt, um die es heute geht. Und in diesem Gebiet spielt die Geschichte, das ist heute das Land Israel, auch nicht komplett. Es ist halt sehr umkämpft, es ist sehr umstritten, es ist im Fokus. Auch das ein Zeichen für Gottes Treue, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir kommen ein Stück weit darauf zurück. Dieses Gebiet hat Gott damals vor einigen Hunderten oder Tausenden Jahren seinem Volk Israel versprochen. Es hat seine Gründe, es wird den Rahmen sprengen, aber er hat es denen zugesagt. Und damit wir das Ganze ein bisschen einordnen, ist ein Zeitstrahl. Also ich hatte die Themen erwähnt, es geht um Schöpfung, Sündenfall, die Sintflut, die Zerstreuung auf der Welt. Und dann setzt diese Geschichte an, ich kann es hinten nicht so gut sehen, das heißt, ich muss einmal kurz rückschauen. Genau, ab Kapitel 11 geht es los. Es ist eine Geschichte der sogenannten Erzväter vom Volk Israel. Abraham wird erwähnt, sein Sohn Isaac und dann sein Sohn Jakob und so weiter. Und Mose schreibt das erste Buch in 50 Kapitel. Und erstaunlicherweise die ersten 10 Kapitel, zack, 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 abgehakt. Und dann von 11 bis 50 komplett ein Familiendrama. Ja, eine fette Story. Und dass Mose das schreibt, müssen wir uns vorstellen, ist in die Geschichten ja schon einige hundert Jahre zurück. Ja, aber er soll es aufschreiben. Und mitten in dieser Handlung ist ein Kapitel, das ist das 38. Kapitel, das taucht einfach mal auf und erklärt einige Dinge und wir versuchen das Ganze zu verstehen. Die Person Abraham, Isaac, Jakob bis zu Josef, das kann man kurz in einem Schaubild, wo es heute nur um die Familie Jakobs geht. Der hatte 4 Frauen, einmal 2 Hauptfrauen. Er wurde reingelegt, ja, das hat alles seine Gründe. Vieles kam dazu und er hatte mit der ersten Frau, mit der Lea, 4 Kinder. Und dann kam von der zweiten Frau, die leider unfruchtbar war, aber die hatte eine clevere Idee, die hatte eine Nebenfrau und hat er da weitergemacht und hat dann noch 2 Kinder dazu bekommen. Und das zieht sich durch, da war die andere wieder eifersüchtig und so weiter. Und am Ende, das summiert sich auf und als 11. wird halt Josef geboren. Das ist entscheidend. Josef und Juda sind Brüder. Auch wenn es von verschiedenen Frauen ist. Aber das ist die Geschichte. Und wir kommen bis zu Josef und wir erfahren, dass er von seinen Brüdern nicht so geliebt ist. Er ist nicht so der gute Freund von denen. Er verpetzt sie bei seinem Vater. Sie haben Stress, sie verkaufen ihn. Das haben wir heute schon mal gehört, kurz als Sklave. Er war nicht so viel wert, die haben ihn für ein paar Silbermünzen vertickt. Und dann ist Josef weg. Und genau hier setzt die Geschichte an und wir lesen einfach mal den Text aus 1. Mose 38, Verse 1 bis Verse 11. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der hieß Schur. Und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Schela. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda gab seinem erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber Er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Da sprach Juda zu Onan, komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Was er aber tat, missfiel dem Herrn, da tötete er auch ihn. Da sprach Juda zu Tamar, der Frau seines Sohnes, bleib als Witwe im Hause deines Vaters, bis mein Sohn Schela erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Das ist die Einleitung zum Text, die ersten 11 Verse. Die Jungs haben eben ihren Bruder verkauft. Vielleicht will er sich ablenken, ich weiß es nicht. Aber er findet einen Kumpel, er zieht weg, findet sein Leben, er findet seine Frau. Wir wissen nicht mal, wie die Frau hieß, aber er gründet eine Familie. Alles soweit in Ordnung. Er hat Kinder, aber die Kinder machen Dinge, die Gott überhaupt nicht passen. Er tötet den ersten Sohn und er sieht auch das Verhalten vom zweiten Sohn, der eine Frau ausnutzt, aber den Auftrag nicht ausführt. Das war damals üblich, dass wenn einer gestorben ist, dass der Schwager dann quasi die Ehe oder für Nachkommen sorgt. Das war gängige Praxis, also nichts Ungewöhnliches. Das, was böse war, dass er die Frau dafür gebraucht hat, aber nicht das machen sollte, nicht das gemacht hat, wofür es eigentlich gedacht war, nämlich für Nachwuchs zu sorgen. Und Gott sieht, dass es böse war und er lässt ihn sterben. Und Juda bekommt es mit Angst zu tun. Er sagt, bevor es meinem dritten Sohn auch passiert, lass gut sein, wir warten, bis er halt älter wird, aber er will Zeit rausholen und hofft, dass die Sache einfach vergessen wird. Er schickt seine Schwiegertochter Tamar zurück ins Familienhaus, ins Elternhaus, und die Sache ist erstmal aufgeschoben. Wir lesen weiter ab Vers 12. Als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna, er und Hira, sein Freund aus Adullam. Da wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Juda sie sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach, lass mich doch zu dir kommen. Denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie antwortete, so gib mir ein Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach, was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Und sie antwortete, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging und legte ihren Schleier ab und legte wieder ihre Witwenkleider an. Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adulamiter, um das Pfand von der Frau zurückzuhalten, aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute an jenem Ort und sprach, wo ist die Tempelhure, die bei Enaim am Wege saß? Sie antworteten, es ist keine Tempelhure hier gewesen. Und er kam wieder zu Juda und sprach, ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute an jenem Ort, es sei keine Tempelhure dort gewesen. Juda sprach, so soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht in Verruf geraten. Siehe, ich habe den Bock geschickt, aber du hast ihn nicht gefunden. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist von der Hurerei auch schwanger geworden. Da sprach Juda, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater, also zu Juda, und ließ ihm sagen, von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das gehört. Und sie sprach, erkenne doch, wem gehört dieser Siegelring und die Schnur und der Stab. Juda trauert um seine Frau. Alles normal, alles in Ordnung, alles verständlich. Nimmt seine Tätigkeit als Hirte wieder auf. hat den Moment, wo er zur Arbeit geht und er geht doch nicht zur Arbeit. Er biegt irgendwo ab, sieht seine Schwiegertochter, die er nicht erkennt, vergisst die Arbeit, vergisst seine Herde und denkt, sie ist eine Hure, sie bietet ihre Dienste an. Er fällt drauf rein, nicht weil sie ihn betrügen will, sondern wir lesen, dass er zu ihr geht, er vom Wege abbiegt, zu ihr hin mit einem Ziel, nämlich in ihre Dienstleistung oder Dienstleistung zu kommen. Er denkt, dass sie eine Hure ist, sie verhandeln einen Preis, der Deal steht, er geht zu ihr ein und er schickt ihr eine Bezahlung, er sagt ihr zu, das nachher zu bezahlen, sie gehen den Deal ein und als Pfand, weil er die Bezahlung nicht hat, den Schafbock, er will ja erst zur Arbeit kommen, gibt er ihr einen Pfand, nämlich seinen Stab, seine Schnur und seinen Siegelring. Und ein Siegelring ist, und das kann man heute vergleichen wie mit deinem Perso oder deiner Kreditkarte, also das gibt man nicht einfach her, sondern er war sich seiner Sache ziemlich sicher und er gibt das ab, was ihn identifiziert und denkt, er schickt die Bezahlung hinterher und die Sache ist irgendwann geritzt. Nach 3 Monaten, also erstmal ist das so, dass er das Schaf hinterher schicken will, er will sein Wort halten, er lässt den Ziegenbock holen von seinem Kumpel, will ihn an die Frau weitergeben als Bezahlung, aber die Frau wird nicht mehr gefunden, denn es ist klar, dass Tamar sich wieder in Witwenkleider getaucht hat und nicht als Hure identifiziert werden kann. Das ist seine Sicht und für ihn ist das klar, er hat versucht die Bezahlung zu geben, aber er hat die Frau nicht mehr gefunden und lässt es dabei bleiben. Nach 3 Monaten, die Geschichte holt ihn ein, man findet diese Frau und ist klar, ein Bauch ist nicht zu übersehen und die wissen alle, hey, du hast keinen Mann, deine Schwager sind tot, der Schäler ist dir nicht zum Mann gegeben, wir haben ein Problem hier im Dorf, du bist schwanger, Hurerei. Und sie gehen auch zum Schwiegervater und Judah ist da sehr, sehr lösungsorientiert, verbrennen direkt, sehr pragmatisch. Und im Laufe des Gespräches, beziehungsweise im Laufe der Handlung, sagt die Tamar, hey, die Sache sieht anders aus. Und ich habe mal nachgeschaut, warum man auf Verbrennen kommt. Ich kann es gar nicht erklären, ich weiß, aber im Laufe der Geschichte, als die Gesetze dazu kamen, da gab es Verbrennen für Hurerei, aber auch nur in der Priesterfamilie. Und Judah war nicht in der Priesterfamilie, sondern es war der Bruder vor ihm, der Levi. Das heißt, was Judah hier verlangt hat, war eigentlich Wunschdenken und abseits der Realität. Nach meinem Verständnis sollte er vorne mitgehen. Aber es ist meine Sicht, wie gesagt. Wir schauen uns Judas Sicht an. Die Tamar sagt, hey Moment, bevor irgendwas hier falsch weitergeführt wird, die Dinge, die ich habe, die gehören dem Mann, von dem ich schwanger bin. Das heißt, sie überführt damit eigentlich den Verursacher, den Vater, den Erzeuger. Und sie kommen damit und Judah erkennt es und sagt, sie ist gerechter als ich. Und er weiß, er hat missgebaut. Warum? Er hat ihr versprochen, Nachkommen zu schaffen und hat sein Wort nicht gehalten. Er weiß, dass diese Frau im Recht ist. Seine Einsicht hatte eine Wirkung. Wir lesen, er ist nie wieder zu dieser Frau gegangen. Seine Einsicht hatte eine Konsequenz, eine Schlussfolgerung. Er hat es sein gelassen. Wir lesen den Text zu Ende und dann vertiefen wir ihn ein bisschen. Und es geschah, als sie gebären sollte, also die Tamar, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand raus, da nahm die Hebamme einen roten Faden, band ihn rum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus und sie sprach, warum hast du dir einen solchen Riss gemacht? Und man gab ihm den Namen Peres, übersetzt der Riss. Danach kam auch der Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte und man gab ihm den Namen Serach. Und sie haben gemerkt, das wären Zwillinge und die Hebammen, die üblicherweise dabei waren, sie hätten gekennzeichnet, warum? Weil es in der Abstammung sehr, sehr entscheidend ist, wer zuerst geboren wird. Damit hängt viel zusammen, das Erstgeburtsrecht, die Folge des Erbes, ganz klar, die Segnungen und so weiter. Der Erstgeborene hat halt ein besonderes Vorrecht. Und sie markieren das, aber geboren wird der andere Junge, nämlich Perez. Und aus dieser Perspektive kommen wir, oder aus diesem Text kommen wir einfach zur Perspektive Gottes. Warum teilt er uns das mit? Wie schon erwähnt, Gott lässt Mose alles aufschreiben. Zuallererst, damit das Volk Israel, was er gerade seit 40 Jahren durch die Wüste schleppt und leitet, damit die wissen, wie ist eigentlich alles entstanden bis heute, wo sie sind. Denn Mose hat das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt und das sind alles Nachkommen von Abraham, Isaac, Jakob und Josef, der die Familie nach Ägypten geholt hat, ist Hauptakteur in der gesamten Geschichte. Aber Mose steht jetzt hier. Ich versuche das mal einzukreisen, das ist das Gebiet hier rechts vom Salzmeer, hier ist ein Riesensalzmeer und rechts daneben, das ist die Ebene von Moab. Da steht das Volk mit, ich schätze mal, Zahlen, also 1,2 Millionen Leute ungefähr, könnten auch mehr sein. Die stehen jetzt da und die erfahren die Geschichte, warum sind sie da, was ist passiert. Sie sind kurz davor, in das Land einzuziehen, wo sich vor Hunderten von Jahren das Kapitel 38 abgespielt hat. Sie erfahren das hier an der Stelle. Es ist eine neue Generation. Alle, die damals mit Mose ausgezogen sind, sind mittlerweile verstorben. Und Mose schreibt Dinge auf, um der neuen Generation, um dir und mir das mitzuteilen, was sich damals abgespielt hat. Und 38, das Kapitel 38 gehört zu dieser Geschichte dazu. Das ist ihre Geschichte. Und ich glaube, Victor hatte letzte Woche die Hausaufgabe aufgegeben, dass man für seine Beerdigung, so hieß das, glaube ich, einen Text schreiben sollte. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Ich habe es nicht gemacht. Aber als ich das hier gelesen habe, habe ich überlegt, würde ich auf meiner Beerdigung meine Details vorlesen lassen? Ich denke nicht. Also nicht in der Deutlichkeit, wie das hier Mose in Kapitel 38 macht, wo jeder von uns weiß, was er für Jungs hatte, was sie gemacht haben, was sie nicht und was er gemacht hat. Aber Gott lässt es aufschreiben. Und es ist klar, aus unserer Sicht heute, wenn ich zurückschaue, ist es ganz spannend, ganz einfach, das zu bewerten. Ich sage, boah, wie dulle sind die denn eigentlich? Das ist doch irre, was da abgeht. Rückwirkend können wir es ganz einfach betrachten, haben auch direkt ein Urteil. Also ich habe direkt ein Urteil, ich ertappe mich dabei. Das ist ein Hirtenvolk, das sind Nomaden, keine Bildung, die sind einfach, jeder macht es mit jedem. So sieht das aus. Und die Bibel lässt auch wirklich die krummen Dinge nicht aus. Sie beschreibt das. Sie beschreibt, dass Abraham eine Abkürzung seiner Nebenfrau nimmt. Jakob völlig eskaliert mit seiner Familienplanung. Ruben geht zu der Frau seines Vaters ein, also hat mit ihr Geschlechtsverkehr. Zwei der Brüder metzeln eine ganze Stadt kaputt und Judas schwängert seine Schwiegertochter. Das lässt Gott uns erzählen, das lässt Gott aufschreiben. Und wir sind gerade erst bei Kapitel 38, das ist der erste Teil der Bibel. Aber Gott teilt uns seine Perspektive mit und dieses Kapitel gehört dazu. Und wir sehen, wenn wir an den Anfang der Schrift gehen, begonnen bei Adam und Eva, als Adam und Eva ungehorsam gegen Gott war. Sie haben nicht das erfüllt, was er eigentlich aufgetragen hatte. Da lesen wir, dass Sünde auf diese Welt kam und eine Trennung, nämlich die Konsequenz war, sie mussten den Garten Eden verlassen. Sie waren auch direkt nicht mehr mit Gott verbunden, nicht in direkter Gemeinschaft. Irdisches Leid und der Tod kam dazu, das kam in das Leben. Das erklärt die Bibel ganz präzise. Allerdings hat Gott damals schon einen Ausweg versprochen, nämlich einen Retter. Er sagte der Schlange, die zu Eva kam und sie verführt hatte, dass aus dem Samen der Frau, also aus der Linie des Menschen, wird jemand kommen, der Satan, der die Schlange missbraucht hat, einfach oder sich als Schlange ausgegeben hat, um die Menschen zu verführen. Und er sagte, dieser Same aus der Frau wird dir den Kopf zertreten. Gott schafft mit den ersten zwei Kapiteln oder ersten drei Kapiteln in dem Fall direkt einen Ausweg. Und von Adam und Eva an bis zu der Geschichte von Juda, die wir heute gelesen haben, erwähnt Gott 10-mal, dass ein Same, also einmal biologisch ein Nachkomme, aber auch seine Verheißung aus einer Linie, aus einer Menschenlinie kommt irgendwann der Retter. Und Gott hält dieses Versprechen ein. Als Kind, und mittlerweile hat auch mein Sohn und meine diese Frage, warum hat Gott das gemacht, wenn er doch wusste, dass das passieren wird? Wusste er, dass Adam und Eva von dem Baum essen, von dem sie nicht essen durften? Er wusste das hundertprozentig. Wusste Gott, dass Kain seinen Bruder Abel totschlagen wird? Hundertprozentig wusste Gott das. Wusste er, dass Abraham, Isaak und Jakob alles andere waren als treu? Wusste er. Wusste Gott, dass ich, dass du, dass wir alle Dinge tun, die er nicht gut heißt? Hundertprozentig wusste Gott das. Und Gott beschönigt nichts, er revidiert nichts, er lobt nicht, wie clever Tamar das gemacht hat. Er sagt nicht, boah, mega Idee, du kommst zu deinem Nachkommen, hast du gut gelöst. Nein, wir lesen es nicht, aber wir lesen die gesamte Handlung. Und erst im Nachgang ist es einfacher, Schluss zu folgern, was passiert ist. Und Gott baut dieses Kapitel ein, damit wir seinen ganzen Heilsplan im ganzen Kontext der Bibel verstehen. Wegen dieser Geschichte, ich vermute sogar schon fast auch gerade, weil diese Geschichte so irre ist, so irre spannend, so irre, so verfahren, dass es niemals auf einem normalen Weg zu einem Retter kommen könnte. Aber genau das macht es für mich so glaubhaft und so echt, dass ich hier eine Handschrift Gottes einfach lesen kann. Denn menschlich gesehen ist es unmöglich, einmal sich das auszudenken, aber auch das zu erfüllen. Aber Gott hält sein Versprechen und Jesus wird geboren. Und Jesus ist ein Nachkomme aus dem Stamm Juda. Denn Peres, der Ältere der Zwillinge, im Laufe der Geschichte, seine Nachkommen, die kommen zum König David, ist uns vielleicht ein Begriff eher als Peres, aber König David ist ein Nachkomme Judas. Und aus der Linie Davids kommen sowohl Maria als auch Josef, die eben als Eltern von Jesus auftauchen. Maria, die leibliche Mutter Jesu, aber Josef nicht der biologische Vater, denn das macht der Heilige Geist. Dieses 38. Kapitel ist absolut notwendig, um von Abraham zu Jesus Christus zu kommen. Mit allem, was dazugehört. Und ich gebe zu, es ist herausfordernd. Also wenn ich das lese, es packt mich zu verstehen, wie das alles am Ende zu einem Ziel kommt. Wir lesen von Untreue, von Betrug, von Lüge, von Mord, Eifersucht, Drama. Ist der Stoff für jede Serie, die wir heute im Fernsehen gucken können. Das ist Real Life heute. Es hat sich nichts verändert. Und dann denke ich, boah, wie abgefahren damals, aber es ist heute nicht anders. Und ich hoffe, dass du siehst, dass Gott Geschichte schreibt. Und vielleicht geht es dir jetzt in deiner Situation ähnlich, dass du Teil einer Geschichte bist, die du jetzt aktuell nicht packen kannst, dass dein Leben komplett Chaos ist, dass dein Leben komplett Schrott ist. Du guckst aus deiner Sicht auf dein Leben, auf das, was dir zugestoßen ist, und du hast Probleme damit. Oder du hast Probleme mit dem Text, das ist auch eine Sichtweise, dass man sagt, das ist alles zu viel, das ist unglaublich, das glaube ich nicht. Und dieses Kapitel macht Sinn, wenn man weiterliest. Das ist ganz oft im Leben so, dass man am Anfang steht und nicht weiß, wie es weitergehen wird. Und da braucht das Geduld, da braucht das Begleitung, da braucht das Menschen, die Hilfe stehen, zur Seite stehen. Und es braucht Gottes Wort. Und wir lesen nochmal, wir lesen hier nicht, dass Gott die Sache von Juda bewertet hat und auch nicht die Sache von Tamar. Er lässt es einfach so an uns übermitteln. Er nutzt das Versagen in allen Generationen. Damals bei Adam und Eva, die ersten Menschen, bis heute zu mir und zu dir. Er nutzt das Versagen in allen Generationen. Und in der Geschichte, es ist nicht der Erstgeborene Abrahams, der die Verheißung, das Versprechen zu Jesus Christus bekommt. Es ist auch nicht der Erstgeborene von Isaak. Es ist auch nicht der Erstgeborene von Jakob, auch nicht von Juda und auch nicht beim König David. Denn wir wissen, dass David auch sich eine Frau geangelt hat, die ihm nicht gehörte, auch da Nachkommenschaft. Das zieht sich durch wie ein roter Faden und Gott nutzt dieses Scheitern, um seine Geschichte zu schreiben. Das bedeutet nicht, dass du stehen bleiben solltest, dass du stehen bleiben darfst bei dem, wo du heute stehst. Denn Juda hat seine Sache eingesehen. Er hat erkannt, hey, diese Frau, in allen Augen der Stadt ist sie eine Hure, ist eigentlich Übeltäterin, aber er sagt, nein, sie ist gerechter als er selber. Und Juda hat seine Perspektive geändert. Und darum geht es Gott. Er hat einen Ausweg in jeder Generation der Menschen. Er ist derjenige, der von Anfang an treu zu seinen Versprechen steht. Und das ist der Unterschied. Und Jesus, der versprochene Retter, er kommt, er geht ans Kreuz. Wir haben es heute wieder gefeiert, wir haben es uns daran erinnert. Er steht zu seinem Versprechen, er bezahlt für das, was du und für das, was ich jeden Tag aufs Neue verbocken. Denn Tod ist der Preis für Sünde. Das haben Adam und Eva gemerkt. Das haben die Jungs von Juda gemerkt und das merken wir heute. Es gehört zum Leben dazu. Wie gehst du damit um? Ändert sich deine Perspektive, wenn du diese Geschichte einfach nur mal so durch den Kopf gehen lässt? Wie ändert sich deine Perspektive, wenn du in deinem Leben Sünde entdeckst, wenn du Dinge entdeckst, die Gott ganz klar nicht gut heißt? Auch wenn er es dir nicht sofort als Zeichen vom Himmel nennt oder schickt. Vielleicht vertuschst du deine Sachen auch, so wie Juda auch. Er schickt einen Bock hinterher und die Sache ist gereinigt, denkt er. Aber das kommt später auf den Tisch. Wie ändert sich deine Perspektive, wenn du merkst, okay, in meinem Leben ist auch einiges, was nicht korrekt läuft? Und der Henry hat das ganz, ganz gut erwähnt. Der erste Gedanke: Wenn ich zu Hause was verbocke, man will es direkt wieder gut machen. Ja, direkt, wie kann ich dort helfen, was kann ich tun, kann ich was abnehmen? Oder ey, man will Schuld automatisch begleichen. Und es ist nicht möglich, man kann es tun, aber zu einer Schuldvergebung oder zu einer Vergebung der Schuld gehört oft, oft mehr. Eine Schwangerschaft lässt sich nicht rückwirkend lösen. Das Ding ist durch, ist gelaufen. Heute das Gegenteil, man lässt Kinder einfach abtreiben. Also wir lesen, das Thema ist bis heute sehr, sehr kontrovers. Man will Dinge einfach aus dem Leben wieder löschen. Aber so einfach ist das nicht. Schuld kann man nicht einfach wegschnipsen. Das funktioniert nicht. Sünde hat seinen Preis und Jesus ist dafür gestorben. Meine Frage ist, hat Gottes Wort Relevanz für dich? Ist das, was du liest, überzeugt dich das, wenn die Bibel sagt, ganz klar, was Sünde ist, ganz klar, was du tun solltest, um dein ewiges Leben nicht zu verspielen. Denn wir werden alle sterben, das ist logisch, das beobachtet man. Aber Jesus geht es ums ewige Leben. Das ist die entscheidende Perspektive, die er hat. Und vielleicht ertappst du dich in einer der Rollen in der Geschichte. Verantwortung vielleicht abgeben, Schuld wegschieben, Sünde irgendwie bezahlen, irgendwie einen Ausgleich schaffen, Schwamm drüber. Oder wie Juda, über Leichen gehen. Verbrennen wir die. Thema erledigt. Aber es gibt noch eine andere Sicht. Vielleicht bist du jemand, der so einem Juda begegnet ist. Aus deinem Leben kommt was raus. Und dann kommt einer und sagt, direkt steinigen. Direkt weg. Die Sicht gibt es auch. Gerade in frommen Kreisen. Jemand, der dich direkt in eine Strafschublade schickt, der genau weiß, das und das hast du verdient, direkt. Jemand, der für dich schon einen Scheiterhaufen insgeheim schon irgendwo geschüttet hat. Ich hoffe nicht, dass du auf solche Menschen triffst. Und jeder, egal von welcher Seite, wir brauchen Gottes Perspektive. Und dafür hat er die Geschichte geschrieben. Die ganze Perspektive von ihm können wir nicht begreifen, aber das, was er hinterlassen hat, Das reicht uns, um mein Verhalten zu überprüfen. Und du darfst glauben, dass Gott sein Versprechen heute noch hält. Dass er treu zu seinem Wort steht. Und ja, es gibt im Leben Situationen, die sind, wie sie sind. Die sind sehr herausfordernd. Wie gesagt, eine Schwangerschaft, wenn ein Kind uneheliche da ist, wie in diesem Fall, es lässt sich nicht ändern. Keine Chance. Aber es muss nicht so krass sein. Es gibt auch andere Dinge. Vielleicht bist du verheiratet und ihr habt nur Stress. Du glaubst an Gott oder deinen Mann, der andere Partner nicht. Es gibt jeden Tag Reibung, was die Erziehung angeht. Jeden Tag Reibung, was die Freizeitgestaltung angeht, wo man Geld spendet. Es sind hunderte Dinge und es macht richtig Stress. Die Situation ist nicht einfach zu ändern. Du kannst deinen Mann nicht zwingen, Jesus zu lieben und umgekehrt auch nicht. Es ist alles herausfordernd. Vielleicht hast du Kinder, die so herausfordernd sind, man müsste sie vielleicht zur 11. Plage zählen, aber sie sind ein Geschenk des Herrn. Ja, zumindest sagt Gott das. Aber es ist herausfordernd, weil die Kinder nicht das machen, was du willst. Bei Juda genauso wenig. Zwei Kinder sind gestorben. Sie waren alles andere als gottesfürchtig. Vielleicht zweifelst du an Gottes Wort und sagst, ey, das ist so herausfordernd, Leistung zu bringen, immer wieder permanent sie aufzuraffen. Das hat alles irgendwo keinen Sinn. Ich erreiche nichts. Mein Leben verändert sich nichts. Und die Zweifel machen dich kaputt. Die fressen deine Energie, weil du kein Ende von Notenleid siehst. Ja, das ist Realität. Warum? Weil Sünde nach wie vor in der Welt ist. Aber du hast gerade Schwierigkeiten in deiner Beziehung. Schwierigkeiten, weil einfach es knirscht, es brodelt. Es ist was immer und du kannst es nicht lösen. Das ist sehr, sehr herausfordernd. Aber man kann den Partner nicht zu Liebe zwingen. Es ist nicht möglich. Liebe ist freiwillig. Und das ist ein Problem, mit dem du vielleicht kämpfst gerade. Das sind reale Situationen und wir leben nun mal in dieser kaputten Schöpfung, die durch Sünde entstellt ist. Und dazu kommen noch, ich hoffe nicht in deinem Leben, aber es kommen fromme Menschen, die das Ganze von außen direkt bewerten können, meinen sie. Oder sie wissen, wie die Welt funktioniert und sagen dir ganz klar, was du falsch gemacht hast. Und das kommt noch mal obendrauf. Versteh mich nicht falsch, es gibt Konsequenzen von Sünde. Harte Konsequenzen von Sünde. Zwei seiner Söhne, der eine tötet Gott, die tötet Gott direkt. Wir wissen nicht wie, was. Der zweite, erst nach einer längeren Zeit, aber auch den tötet Gott. Und Sünde hat Konsequenzen, wir wissen es, wir sehen es. Aber Sünde hat auch Folgen, die nicht reparabel sind, die kann man nicht korrigieren. Wenn du einen umbringst, dann wirst du es nicht mehr geschehen machen in diesem Leben. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst bezahlen, wie viel du möchtest. Aber es gibt auch Folgen, die keinen direkten Zusammenhang haben mit dir. Das heißt, wenn ein anderer in deiner Nachbarschaft dir was Böses tut, dann kannst du noch so gottesfürchtig sein. Wenn er das Böse tun will, er tut es. Auch das kann Gott zulassen. Er tötet nicht jeden, der dir Böses tut, direkt. In den seltensten Fällen ist das heute so, sonst wäre die Welt nicht so, wie sie ist. Das ist Realität und da bist du mittendrin. Aber was wir wissen, dass Gott Dinge zulässt, um am Ende seine Geschichte zu schreiben, von der du was hast. Er lässt die ganze Geschichte niederschreiben, die führt zu Jesus, trotz allem, was wir da lesen, an Inzest, an was weiß ich. Aber am Ende gibt es einen Retter, der genau für diesen Müll gestorben ist. Menschlich nicht begreifbar. Aber das ist Gottes Geschichte. Wenn du Christ bist, wenn du gläubig bist, dann bau keinen Scheiterhaufen, sondern geh und hilf dem Menschen, den man verbrennen will. Wenn du Christ bist, helf, wenn du kannst. Lieb, wenn du kannst. Und wo du kannst. Das heißt nicht, dass du Sünde gutheißen musst. Auf gar keinen Fall. Das heißt nicht, dass du Sünde verschweigen sollst. Auf gar keinen Fall. Aber das Benennen von Sünde als reine Moral, als reiner Hinweis, ey, das, was du machst, ist voll doof, das ist nicht gut, das mag Gott gar nicht. Bäh. Diese Aussage allein wird keinem Menschen helfen. Niemandem. Denn das Benennen von Sünde, ohne den Ausweg auf Jesus zu zeigen, ist ein Evangelium, was keine Kraft hat. Keine Kraft. Und deswegen lese ich das Alte Testament, alles, was Gott niederschreiben lässt oder liest, lese ich mit dem Blick auf das Kreuz. Natürlich kann ich sagen, Judas, du bist eine richtige Pflaume, ein richtiger Trottel, was machst du da? Aber ich lese die Geschichte mit dem Blick auf das Kreuz. Und heute lese ich mein Leben im Blick auf das Kreuz. Jesus hat Adam und Eva ganz klar gesagt, was sie falsch gemacht haben. Das wussten sie selber auch schon, aber das hat ihnen gesagt und gleichzeitig den Ausweg gezeigt. Und das ist das Evangelium. Er hat sie aus dem Garten Eden verwiesen, aber gleichzeitig auch den Zutritt gezeigt, nämlich, dass irgendwann der Retter kommt, der das Problem lösen wird. Aber die Konsequenzen waren da. Und dazu gehört, dass man Sünde bekennen muss. Und das hat Judah gemacht. Er hat eingesehen, dass er eigentlich nicht der Gerechte war, sondern Tamar. Und ich glaube, wenn wir in uns reinhören, wir wissen, ob wir in dem Moment gerecht sind oder nicht. Wir wissen, dass wenn unser Gewissen uns verklagt, wir wissen es. Wenn mein bester Freund kommt und mir die Wahrheit sagt, dann weiß ich, er hat recht. Wenn meine Frau mir sagt oder meine Kinder meinen Spiegel vorhalten, dann weiß ich, die haben recht. Weiß ich eigentlich schon vorher, aber wenn die es sagen, habe ich schwarz auf weiß. Aber das Evangelium wäre nicht das Evangelium, wenn ich nicht zum Kreuz komme. Als reine Anklage ist das Evangelium ohne Macht. Es wird dich nicht verändern. Es wird dich nur schuldig da stehen lassen und der Fromme geht weg. Du als Christ gehst weg. Nein, lass uns mit dem Kreuz zu dem Menschen kommen, der das Kreuz benötigt. Wisst ihr, Gott hat seinen Sohn geschickt, als sich das Ganze ausgedacht hat, da war noch kein Mensch geschaffen. Er wusste, dass wir ein Problem haben, dass wir mit Sünde Probleme kriegen werden. Und er hat Jesus auserwählt, bevor irgendein Mensch geboren war. Und das ist die Perspektive, die ich aus dem Alten Testament sehe, dass Gott genial ist, auch wenn es Zeit dauert. Aber er hat die Perspektive, die möchte er uns geben. Und seine Perspektive geht weit über das erste Buch Mose hinaus. Es geht bis zur letzten Seite, wo er sagt, ich mache alles neu. Und wisst ihr was? Und er hat eine Sicht auf den Himmel und wir finden viele Personen des Alten Testamentes, die dem vertraut haben. Und die werden wir begegnen, wenn wir uns genauso wie diese Menschen an Jesus wenden, an ihn glauben, an sein Wort glauben. Und die Personen, die wir heute gesehen haben, Abraham, Isaac, Jakob, die alles andere waren als fehlerfrei, die werden wir im Himmel wiedersehen. Es gibt Stellen, die das bezeugen. Und weißt du was? Und wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du das glaubst, was wir heute proklamiert haben, nämlich, dass jemand für dich gestorben ist, dann wirst du als geschalterter Mensch in den Himmel gehen, so wie ich auch, weil das glaube ich. Und der Himmel wird voll sein von gescheiterten Menschen. Aber gescheiterte Menschen, die in Jesus Christus Vergeben gefunden haben. Und das ist das Entscheidende. Geh nicht nach Hause, so kaputt wie du bist. Das Evangelium sagt dir, dass du scheiterst, dass du gescheitert bist. Aber es zeigt dir einen Ausweg, nämlich das Kreuz. Damals und auch heute. Und ich hoffe, dass wir uns im Himmel als gescheiterte Menschen wiederfinden, weil dann sind wir perfekt. Erst dann und nicht hier. Und das darf uns Hoffnung geben, das darf dir Trost geben. Und das möchte Gottes Wort in diesem Kapitel beleuchten. Er kommt am Ende zum Ziel. Und das ist Hoffnung. Und ich möchte gerne dich einladen zu einem Gebet. Und du kannst gerne einfach nachdenken über dein Leben, über dein Scheitern. Oder wenn du jetzt einen Namen im Kopf hast, wo du weißt, der scheitert im Leben gerade, dann nimm dir Zeit, für diesen Menschen zu beten. Geh heute raus. Nimm dir Zeit für diesen Menschen in der Woche ganz konkret, mach einen Termin und sag ihm ganz klar, hey, Kapitel 38, ganz mies, aber es geht weiter. Amen.